Neues Jahr, neues Glück, das ist das, was man die meisten, was man euch noch wünschen kann. Das ist ja so, dass wir uns Vorsätze anschauen wollen, die wir uns am Anfang eines Jahres hier oder hier und da manchmal so machen. So im normalen Leben kommt das ja vor, dass man sich dann irgendwie sagt, boah, da möchte ich irgendwas verändern, da habe ich den Wunsch zur Veränderung. Und der erste ist ja häufig so ein guter Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt könnte ich ja mal damit anfangen. Und ich weiß nicht, was du dir vorgenommen hast in diesem Jahr, wo du sagst, da muss etwas anders werden. Vielleicht hast du eine Diagnose vom Arzt bekommen und du merkst, oh, jetzt muss ich mal was ändern. Ich habe früher ganz lange Jahre geraucht. Und damals habe ich immer gesagt, so ähnlich wie Mark Twain, mit dem Rauchen aufhören ist kinderleicht. Ich habe es schon 100 Mal geschafft. Ist mir immer wieder gelungen, jeden Tag mehrfach. Und irgendwann habe ich es dann ganz geschafft aufzuhören und ich glaube, dass meine Frau und meine Kinder sich darüber freuen. Früher habe ich manchmal auch zu viel gegessen. Als ich Teenager war, es erzählen die Familienlegenden, dass ich 9, ich habe einen ganz krassen Hall, dass ich 9 Nutella-Brötchen am Samstagmorgen gegessen habe. 9 Nutella-Brötchen, wer kann es mir nachmachen? Das mache ich jetzt nicht mehr. Okay. Der Einzige, der es schafft, ist Patrick. Und, okay, alles klar, wir können mal zusammen frühstücken, aber ich schaffe das nicht mehr. Und ich habe immer gedacht, okay, wenn ich irgendwann beim Duschen meine Fußspitzen nicht mehr sehen kann, dann höre ich auf. Oder wenn ich am Strand liege und Greenpeace ankommt und mich zurück ins Wasser robben will oder so, dann muss ich irgendwie was hier an meinem Umfang tun. Aber bis dahin kann ich ja mampfen, bis der Arzt kommt. Also was soll's. Und ich weiß nicht, was ihr alle schon ausprobiert habt. Ich habe sogar mal versucht, eine Woche vegan zu essen. Am Ende der Woche hatte ich die schlimmste Magen-Darm-Grippe meines Lebens. Also ich weiß nicht, was ihr so alles ausprobiert habt, aber naja. Oder wenn du dir vorstellst, du arbeitest zu viel und eines Tages sagt dein Sohn am Abendbrottisch, wer ist denn der komische fremde Mann, Mama, wann geht der wieder? Dann hast du irgendwie ein kleines Problem in der Art und Weise deiner Arbeit. Dann gibt es Punkte, wo man sagen muss, ich muss vielleicht ein wenig wieder auf meine Gesundheit achten. Und damit habe ich schon einiges angedeutet. Es geht eben darum, heute in dieser Predigt, dass wir gesünder leben wollen. Das ist ein Vorsatz, den sich viele Menschen machen. Und es ist immer so, wir haben nur diesen einen Körper, wir haben nur dieses eine Leben und da gilt es auch darauf zu achten. Viele Leute nehmen sich vor, am Anfang des Jahres ganz berühmt, mit dem Rauchen aufzuhören, abzunehmen, weniger Alkohol zu trinken, mehr Obst und Gemüse zu essen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was hat dieser Vorsatz vielleicht auch mit unserem Glauben an Gott zu tun? Hat Gott überhaupt eine Meinung dazu, wie wir mit unserer Gesundheit umgehen? In der alten Gemeinde, aus der ich früher kam, da gab es ein älteres Ehepaar und sie neigte dazu, sehr, sehr gesund die Ernährung zu gestalten. Und da hat der Mann immer gesagt, wir leben so gesund, der Herr muss uns schon eines Tages entrücken. Also die haben es sehr übertrieben. Aber was denkt Gott denn darüber, wie wir mit unserer Gesundheit umgehen? Was ist meine Motivation? Warum will ich etwas verändern? Was hat das mit diesem positiven Vorsatz auch Gutes? Was bedeutet es, dass wir Geschöpfe sind? Als Christen glauben wir, dass wir nicht einfach per Zufall in dieser Welt sind. Es gibt viele Ansichten darüber, wie die Welt entstanden ist, darüber möchte ich heute gar nicht sprechen, aber es gibt nur 2 Ansichten, warum der Mensch entstanden ist. Und das ist beides keine Frage von Naturwissenschaft. Die einen sagen, dass der Mensch durch Zufall entstanden ist, und damit bist du einfach ein Stück Materie, das wabert durch das Universum und es hat keinen Sinn und keinen Zweck. Oder es gibt die andere, und es ist auch eine Glaubensaussage, genau wie die andere, du bist gewollt. Es gibt einen Schöpfer, der dich geschaffen hat und der auch einen Plan davon hat, wie es bei dir im Leben funktionieren kann und wie es eben nicht funktionieren kann. Dass er uns gewissermaßen geschaffen hat. Wenn du zum Beispiel ein Auto kaufst, dann hast du da so ein tolles Bedienungsanleitungsbüchlein dabei, damit du weißt, was diese ganzen Knöpfe da bedeuten. Und so ähnlich stelle ich mir das bei Gott auch vor. Er hat einen Plan davon, wie unser Leben funktionieren kann und wie es eben auch in die Hose gehen kann. Und in dieser ganzen Predigtreihe soll es nicht darum gehen, wie sollst du einfach nur ein bisschen glücklicher werden im Leben. Es geht nicht in erster Linie darum, um glücklich zu sein und das als Ziel im Leben zu erklären. Ich glaube, dass es ein Abfallprodukt ist von einem Leben, was von Sinn erfüllt ist, wo man Werte und Ziele verfolgt und dann wird Glück gar nicht vermeidbar sein. Aber es geht nicht in erster Linie darum, dass du glücklich bist. Und zumal als Christ schon mal sei das gesagt, der Glaube an Jesus Christus hat nicht das erste und höchste Ziel, dich glücklich zu machen. Nicht deine subjektiven Befindlichkeiten, sondern Erlösung ist das Ziel des christlichen Glaubens. Es geht nicht um Heilung, sondern um Heil. Und da ist körperliche Heilung mit einbezogen, aber es ist noch viel mehr. Es geht darum, die guten Ordnungen Gottes, die leider an vielen Stellen aus dem Gleichgewicht geraten sind, wieder in den Fokus zu nehmen. Die Bibel spricht an der Stelle von Sünde. Sünde bedeutet, dass da, wo Geschöpf und Schöpfer nicht mehr zusammen in einer Beziehung stehen, dazu, wo sie eigentlich gedacht waren. Aber die frohe Botschaft von Jesus bedeutet, dass Gott gekommen ist, um das wieder in Kontakt zu bringen. Gott hat sich aufgemacht, das haben wir gerade an Weihnachten gefeiert. Gott hat sich aufgemacht, um uns wieder mit sich in Verbindung zu bringen, um diese Beziehung wiederherzustellen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge, sagt Jesus. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und volle Genüge. Volles Leben dürfen wir von Gott erwarten, von Jesus erwarten. Und es soll also in dieser Predigt und in dieser Predigtreihe darum gehen, wie dein Leben gesund werden kann. Und es geht dabei um viel mehr als um die Abwesenheit von Krankheit. Wenn wir das hebräische Wort Shalom da mal mit reindenken, da geht es viel mehr darum, als nur gesund zu sein oder Frieden zu haben, sondern es geht um Wohlbefinden. Es bezeichnet alles, was zum gesunden, harmonischen Leben gehört, die volle Entfaltung der Kräfte der gesunden Seelen. Es geht um lebensfördernde Ordnungen Gottes. Darum soll es gehen. Und ich möchte mit euch einen Bibeltext anschauen, den viele von euch sicherlich aus dem FF kennen. Und trotzdem wollen wir ihn heute als Predigtext nehmen. Und zwar war Jesus in Kapernaum. Jesus war schon viele Male dort gewesen. Wir werden gleich einen Text aus dem Markus-Evangelium anschauen. Er hatte in der Synagoge von Kapernaum einen Mann von bösen Geistern befreit und viele Menschen geheilt. Er war im Haus von Simon und Andreas gewesen und dann war er für eine kurze Zeit weg. Und später kam er wieder nach Kapernaum und da steigen wir quasi ein. Da war Jesus wieder in diesem Haus. Und das Haus war so voll, weil es sich rumgesprochen hat, Jesus ist wieder in der Stadt. Der Mann, der die Dämonen ausgetrieben hat, der Mann, der die Leute geheilt hat, der die frohe Botschaft verkündigt hat, er ist wieder da. Alle rennen zu diesem Haus und da gibt es vier Freunde. Die haben einen Freund, der kann nicht mehr laufen, der ist gelähmt. Und sie denken sich, hey, wir haben gehört, dass Jesus in der Stadt ist. Wir haben gehört, dass da einer in der Stadt ist, da haben wir Hoffnung für unseren Freund, der krank ist. Und wir packen ihn und wir werden ihn zusammen zu Jesus bringen und wollen mal schauen, was passiert. Er ist doch der Wunderheiler. Und sie gehen hin, kommen aber in das Haus nicht rein und das Haus ist so gebaut, dass man auf das Dach steigen kann. Und sie steigen mit diesem gelähmten Mann aufs Dach rauf, decken das Dach auf über der Stelle, wo Jesus ist und lassen ihn dort an Seilen runter. Ein Mann in der Beratung von Gruppen und so weiter in der Psychotherapie hat mal gesagt, Störungen haben Vorrang. Störungen haben Vorrang. Das ist bei Jesus jetzt auch der Fall. Das Dach geht auf. Ich stelle mir das ziemlich bedrängend vor. Stellt euch mal vor, ich predige gerade und auf einmal geht das Dach auf und dann kommt da jemand runter. Also das zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Und jetzt geht's los. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrten, die dabei saßen, dachten, wie kann er da so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in eurem Herzen solche Gedanken? Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte, bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Der Gelähmte hat im ersten Moment vermutlich gedacht, warum sagst du jetzt so einen Satz wie, meine Sünden sind mir vergeben? Ich bin gelähmt. Ich bin nicht gesund. Und könnt ihr euch vorstellen, in dem Moment, wo Jesus das gesagt hat, was die Freunde oben am Dach gedacht haben, die werden wahrscheinlich vorne über runtergepurzelt, weil sie sagen, was soll das hier, wir machen hier das Dach auf, geben uns richtig Mühe und du sagst zu ihm einfach so einen lapidaren Satz, deine Sünden sind dir vergeben. Was soll denn das? Und die Schriftgelehrten waren zu Recht schockiert. Sünden vergeben, das kann nur Gott. Was maßt dieser Typ sich hier eigentlich an? Doch Jesus, der sieht viel tiefer. Der weiß, was der Kranke nicht weiß. Dass er ein viel größeres, viel tieferes Problem hat als sein körperlicher Gesundheitszustand. Jesus sieht nicht nur unser körperliches Wohlergehen. Wir glauben und wir bekennen als Christen, dass Jesus der Friedefürst ist. Jeshua, das bedeutet ebenso Retter, Heil und Heilsbringer im ganzheitlichen Sinne. Shalom und Heilung bedeutet im Biblischen auch körperliche, seelische, soziale und die geistliche Dimension. Wenn wir die Definition der Weltgesundheitsorganisation von Gesundheit uns mal vor Augen führen, was Gesundheit eigentlich ist, dann kommen wir da dem Ganzen schon wieder viel näher. Die Weltgesundheitsorganisation definiert Gesundheit folgendermaßen. Gesundheit ist der Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Ich wiederhole das nochmal. Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Hey Mann, du hast ein viel größeres Problem als dein körperliches Leiden. Deine Sünde steht dir im Weg. Sünde meint nicht nur all das Böse, was wir mal getan haben, jede Lüge, jedes Vergehen gegen Gottes Gebot. Richtig verstanden bedeutet Sünde, dass ich Gott in der Welt, die er gemacht hat, ignoriere. Das bedeutet Sünde. Gott hat diese Welt geschaffen und wenn ich Gott ignoriere in dieser Welt, das bedeutet Sünde. Mit diesem Gott, mit deinem Schöpfer, nichts zu tun zu haben. Wie ich lebe, das bestimme gefälligst ich. Es geht Jesus wie immer um ein ganzheitliches Wohlergehen. An anderer Stelle zum Beispiel, bei der Hochzeit zu Kana, da verwandelt Jesu Wasser in Wein. Da geht es um das soziale Wohlergehen, weil wenn nämlich der Bräutigam keinen Wein mehr in seinen Töpfen hat, dann ist seine Party zu Ende und sein Ruf ruiniert. Jesus hat immer den ganzen Menschen im Blick, nicht nur dieses Gebrechen, sondern in dieser Stelle sieht er, dass der Mensch mehr ist als der Gelähmte, was seine eigene Identität ausgemacht hat. Kerngesund beginnt da, wo der Mensch das Heil Gottes in Christus persönlich angenommen hat und in einer persönlichen Beziehung zu sich selbst, zu seinen Mitmenschen und zu seiner Umwelt hinwächst. Das bedeutet kerngesund sein. Kerngesund bedeutet, nicht nur mein Körper funktioniert, sondern ich bin in Beziehung zu meinem Schöpfer. Ich bin in Beziehung zu meinen Mitmenschen, zu meiner Familie, zu meiner Gemeinde, zu meinen Kollegen, zu meinen Nachbarn. In einer liebevollen Beziehung und auch zu mir selbst. Darum geht's. Das bedeutet, kerngesund zu sein. Die Freunde von diesem Mann setzen alles auf diese eine Karte. Wenn er doch nur wieder laufen könnte. Wenn er doch endlich wieder gesund wäre. Dann wäre alles gut. Dann würde ich nicht mehr klagen. Wenn ich nur wieder laufen könnte. Und dann haben sie doch Jesus, diesen Wunderheiler. Da lass uns doch mal hingehen. Aber Jesus sieht, dass seine Identität die geworden ist, ich bin ein Gelähmter. Und Jesus sieht noch viel, viel mehr in ihm. Der Mann auf der Matte hat gesagt, ich bin eben der Gelähmte, ich bin der Krüppel, ich bin der Kaputte, ich muss immer hin und her geschleift werden. Und Jesus sieht noch viel, viel mehr in ihm. Wenn wir unsere Identität auf etwas anderes aufbauen als auf Jesus, dann haben wir ein Problem. Beruflicher Erfolg zum Beispiel oder eben in diesem Fall aufstehen und laufen zu können. Das, was nach dem Wenn folgt, wenn doch das und das passieren würde, was dann folgt, das soll uns aus dem Loch der Bedeutungslosigkeit, unserer persönlichen Enttäuschung und unserer Mittelmäßigkeit herausziehen. Das wird eigentlich unser Erlöser. Würde er es nicht so ausdrücken, also die Leute, die Freunde würden das vielleicht nicht so ausdrücken, dass sie das so sagen, dass sie das so machen wollen, aber sie verhalten sich so, indem sie das so tun, indem sie den Menschen dort so hinbringen.
Jesus sagt, wenn du mich hast, werde ich dir Erfüllung schenken und wenn du mich enttäuscht, werde ich immer wieder dir gerne vergeben. Ich bin der einzige Erlöser, der das tun kann. Viele kommen ja gerade mit solchen Wünschen zu Gott und sagen, Gott, wenn du doch diesen einen Wunsch mehr erfüllen willst, dann wird es mir endlich wieder gut gehen. Und merken dabei, dass dieses Wenn eigentlich unser Erlösungsfaktor sein soll und gar nicht Jesus. Wenn Jesus mir doch endlich eine neue Arbeit geben würde, wenn Jesus mich doch körperlich endlich gesund machen würde, wenn Jesus mir eine Frau oder einen Mann schenken würde oder wenn Jesus mir Kinder schenken würde. Versteht mich bitte nicht falsch. All diese Dinge sind wichtig und sind auch geschenkt von Gott und sollen auch genossen werden. Aber es ist das Wichtigste, dass Jesus unser Erlöser ist, dass wir in der Beziehung zu Gott sind, dass alles andere sich daraus ergibt. Gesundheit ist mehr als frei von Krankheit zu sein, auch Gesundheit in diesen anderen Kontexten. Was sollen wir also konkret tun? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir zunächst einmal unser Selbstbild überprüfen hinsichtlich des Stichworts Gesundheit. Lass uns nochmal diese Definition vor Augen haben. Gesundheit, das ist der Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Mit dieser Definition kommen wir diesem Thema nämlich noch weiter näher, indem wir nämlich verstehen, dass der Mensch mehr ist als nur der Körper. Wie es bei den in Kliniken, ja, habe ich immer gehört, dass man das früher so manchmal in Kliniken gehört hat, wenn Ärzte miteinander sich unterhalten haben, da liegt das gebrochene Bein auf Zimmer 8. Das ist nicht das gebrochene Bein, das ist nicht ein Mensch. Also wo das zu einer Trennung kommt, oder der mit der Lungenembolie. Und auch in christlichen Kreisen gibt es manchmal diese Trennung zwischen Körper und Geist. Dieser komische Dualismus, wo es darum geht, dass das Materielle alles irgendwie nicht gut ist und das irgendwie böse ist und all solche Dinge. Und nur der geistliche Bereich, dafür interessiert sich Gott. Der Körper ist dann mehr oder weniger ein lästiges Gestell, auf dem sich unsere Seele aufhängt, wie man Kleider auf einen Ständer aufhängt. Und damit sind wir viel näher an der griechischen Philosophie als am biblischen Menschenbild. Da, wo die Seele als etwas zu Befreiendes betrachtet wurde in der griechischen Philosophie bei einigen, wo der Tod eine Befreiung der Seele war. Aber die Bibel sieht uns ganzheitlicher. Die Bibel beschreibt den Menschen als eine unzertrennbare Einheit von Körper, Seele und Geist. Im 1. Thessalonicher Brief sagt Paulus, er aber, der Gott des Friedens, bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadlich für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Körper, Seele und Geist. Jeder Mensch ist Geist, ist geistlich. Das geistliche und geistige Aspekte seines Lebens können sein Wohlbefinden und seine Gesundheit beeinflussen. Da ist die Frage nach Schuld in meinem Leben. Ist da etwas, was meine Seele bedrückt, meinen Geist bedrückt, wo ich aus der Vergangenheit etwas mit mir rumschleife? Der Aspekt von Vergebung und das auch zu gewähren. Darum geht es auch, wenn wir uns das Thema Glauben anschauen, um einen gesetzlichen oder eher evangeliumsgemäßen Glauben. Es gibt Menschen, die geistig an der Stelle kein Wohlbefinden erleben, weil sie ein Evangelium glauben, was kein Evangelium ist. Das ist die Frage nach unseren Gottesbildern, die Frage nach Sinn, besonders die Sinnfindung im Leid. Hier geht es also an vielen Stellen um die Beziehung ins Göttliche hinein, im Geist. Der Mensch ist eine Psyche, das Zweite. Und damit ist nicht die unsterbliche Seele gemeint. Da ist die Bibel an einigen Stellen in der Bedeutung doppelt. Hier ist gemeint, dass der Mensch eingebunden ist in Beziehungen und Lernprozesse. Dass jeder Mensch seine eigene prägende Geschichte hat. Es geht um Aspekte, die wissenschaftlich untersucht werden können, wie das Denken, das Fühlen, Lernprozesse, Kommunikationsverhalten, die Bedeutung von Erziehung. Und als Letztes, der Mensch ist Leib. In diesem Bereich gehört das biologisch-medizinisch Beschreibbare. Das, was uns mit unserem Körper ausmacht. Auch, dass der Mensch krank wird, weil er sterblich ist, gehört auch zur biblischen Wahrheit mit dazu. Wir sind Teil einer gefallenen Schöpfung. Und diese Schöpfung sehnt sich nach Erlösung. Im Römerbrief sagt Paulus, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Ein krasser Bibeltext. Die Schöpfung sehnt sich nach Erlösung. Wenn du heute deinen Dackel begegnest, dann kannst du dir das vorstellen. Auch dein Dackel sehnt sich nach Erlösung. Und dein Papagei in seinem Käfig. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach Erlösung. Und das soll jetzt nicht lächerlich sein. Auch die ganze Welt, auch die Welt, wo die Natur kaputt gemacht wird, sehnt sich nach Erlösung. Auch dort soll der Shalom Gottes reinkommen. Und Gott wird eine neue Welt schaffen. Das gehört auch mit zur frohen Botschaft dazu. Was können wir also tun im Bereich unserer geistlichen Gesundheit, wenn wir uns diese drei Dinge vor Augen führen? Ich glaube, das Wichtigste im Bereich geistlicher Gesundheit, geistliches Wohlbefinden ist, dass wir uns zu Gott bekehrt haben oder immer wieder zu ihm bekehren. Das bedeutet, in eine Beziehung zu Gott treten. Ich wiederhole noch einmal einen Aspekt. Kerngesund sein bedeutet Leben in der Gnade Gottes. Er ist dein Schöpfer und er möchte mit dir in einer liebevollen Beziehung leben. Jesus sagt hier an dieser Stelle, Markus 2, deine Sünden sind dir vergeben. Das heißt, du darfst mit mir wieder in Kontakt sein, weil ich bin Gott. Das ist ja das Empörende für die Schriftgelehrten. Wie kann er sagen, dass er Gott ist? Aber er ist Gott. Und er hat es bewiesen in seinem Sterben am Kreuz, in seiner Auferstehung. Es könnte sein, dass es wichtig für dich ist, mal zu beichten, deine Sünden zu bekennen in einem geschützten Rahmen. In Jakobus 5 wird es im Rahmen des Salbungsgebets von Ältesten erwähnt. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Da kann es Sünde und Schuld in deinem Leben sein, die du immer mit dir rumschlägst. Irgendwas, was verborgen ist, was keiner wissen darf. Und du gehst damit zu einem Bruder, einer Schwester, dem du vertraust, und du sagst, hier, da habe ich etwas, das ist etwas Dunkles gewesen und damit möchte ich ans Licht kommen. Und ich bitte dich, bete für mich und sprich mir im Namen Jesu die Vergebung zu. Oft erlebt. Auf beiden Seiten auf dem Stuhl habe ich das erlebt. Einmal als Seelsorger und einmal als jemand, der selber bekannt hat, wo Steine vom Herzen gefallen sind. Oder dass du Vergebung aussprechen musst, wo Menschen in der Vergangenheit dir wehgetan haben, wo sie dich gekränkt haben und du Vergebung aussprechen musst, darfst, um weiterzukommen. Wenn wir uns die seelische Gesundheit anschauen, der ganze Bereich der Gefühle, die wir geistlich nicht verteufeln sollten und müssen. Gefühle gehören zu unserer Schöpfung mit dazu. Gott hat uns Gefühle geschenkt und wir dürfen sie wahrnehmen und ernst nehmen. Sie sind nicht schlecht und nicht gut. Gefühle wollen uns motivieren. Ulrich Gisekus hat geschrieben, ob Gefühle gesund sind oder nicht, hängt nicht von der Art und Qualität dieser Gefühle ab, sondern davon, ob sie realistisch sind und das Richtige signalisieren. Zum Beispiel Angst will uns zu einer Vermeidung bringen. Wenn ich an einer Klippe stehe und ich Angst bekomme, dieses Gefühl will mich davor bewahren, den nächsten Schritt zu vermeiden. Und wenn ich mit 180 auf eine Wand zufahre, dann will mich die Angst daran hindern, weiter auf dem Gaspedal zu bleiben. Oder wenn ich Freude habe, das schreit danach, dass ich etwas wiederhole. Dass ich sage, das möchte ich wieder erleben. So funktioniert die Pädagogik unter anderem, wenn sie gut ist. Es geht einfach darum, an der Stelle auch unsere inneren Überzeugungen, auch unsere Fehlüberzeugungen, um sich mal anzuschauen. Das will ich jetzt gar nicht im großen Detail mir alles anschauen. Aber zum Beispiel einige möchte ich mal hervorheben. Da gibt es Fehlüberzeugungen, die man so haben kann. Und die sind sehr, sehr emotional belastend. Zum Beispiel, jeder sollte mich mögen, bejahen und lieben. Besonders diejenigen, die mir viel bedeuten. Wenn ich immer danach strebe, dass ich geliebt werde, immer muss ich es allen recht machen. Da gibt es auch noch eine fromme Variante, die heißt, ich muss immer ein gutes Zeugnis sein. Vor allen und jedem muss ich immer ein gutes Zeugnis abgeben. Oder das Zweite, ich muss alles gut und richtig machen, sonst tue ich besser gar nichts und warte, bis ich es richtig machen kann. Und die fromme Variante wäre, für Jesus ist nur das Beste gut genug. Eine dritte Variante, bevor ich und andere mich wertschätzen, muss ich alles können und erfolgreich sein. Und die fromme Variante wäre, nur mit großen Gaben werde ich in der Gemeinde gut ankommen. Immer das Hinterherhecheln. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du merkst, an irgendeiner Stelle, dass es deiner Seele nicht gut geht, auch durchaus in die Seelsorge oder auch in eine Psychotherapie zu gehen. Das ist keine Schande für einen Christen, auch an der Stelle sich Hilfe zu suchen. Und dazu möchte ich ganz besonders ermutigen. Gerade zum Beispiel auch der ganze Bereich von Depressionen, wo es häufig auch körperliche Ursachen gibt, die man durchaus mal abklopfen könnte. Das muss keine Schande sein und dazu ermutige ich ausdrücklich, weil es Teil unserer Schöpfung ist und es gibt Menschen, die sich mit so etwas auskennen und wo man wirklich Hilfe bekommen kann. Und letztlich der körperliche Bereich. Lass uns unsere Ebenbildlichkeit Gottes feiern. Gott hat zum Beispiel einen Tag Ruhe in der Woche gehabt. Habt ihr das gewusst? Der erste Tag für uns als Menschen ist gleich Feiertag. Gott hat bis zum sechsten Tag die Menschen geschaffen und der erste Tag für uns Menschen war frei. Und für ihn auch. Wie cool. Lass uns das doch mal wieder neu einüben. Muss ich mir selber auch immer wieder auf die Fahnen schreiben. Und auch unseren Körper als gute Schöpfung nutzen. Zum Beispiel mit dem Rauchen aufzuhören, lohnt sich in vielerlei Hinsicht, weil man dadurch deutlich länger leben darf. 10 Jahre durchschnittlich, wenn du beim Rauchen aufhören kannst. Und so weiter und so fort. Ich will das jetzt gar nicht alles aufführen. Lasst uns unsere Geschöpflichkeit feiern. Lasst uns das genießen, auch gutes Essen zu essen, körperliche Aspekte zu genießen, wie auch Sexualität in der Ehe. Wichtige Punkte. Das darf man alles genießen, gehört zu einem Gesundsein dazu. Und lasst uns an dieser Stelle auch am neuen Jahr diesen Punkt des Lebens feiern, in den Ordnungen Gottes. Ich möchte am Schluss euch noch eine Begebenheit mitgeben, die ich gelesen habe von Fjodor Dostojewski, ein russischer Schriftsteller. Von dem wird berichtet, dass er auf Befehl des Zaren verhaftet und zum Tode verurteilt worden ist. Und die Zaren setzten damals besonders gegenüber den Untergebenen, die sich gegen das Regime aufgelehnt haben, eine ganz üble Form der Folter aus. Sie wurden mit verbundenen Augen an eine Wand gestellt, ein Erschießungskommando zog auf und zielte auf sie. Sie hörten einen Knall, doch sie spürten nichts. Nach und nach dämmerte ihnen, dass die Gewehre nur mit Platzpatronen geladen waren. Das psychische Trauma, dem Tod ins Auge zu sehen, ohne wirklich zu sterben, führte bei den Betroffenen zu tiefgreifenden Veränderungen. Bei Dostojewski hatte es ganz gewiss enorme Auswirkungen gehabt. Er berichtete, wie er am Morgen seiner Scheinexekution in dem festen Bewusstsein aufwachte, dass dies der letzte Tag seines Lebens sein würde. Er nahm seine Henkersmahlzeit, er genoss jeden Bissen. Er tat jedem Atemzug im vollen Bewusstsein dessen, wie vergänglich und kostbar die Zeit war, die ihm noch blieb. Jeden Menschen, dem er begegnete, nahm er ganz bewusst wahr und versuchte, alles ganz tief zu verinnerlichen. Als er auf den Hof hinausgeführt wurde, spürte er, wie die warme Sonne auf ihn herabschaute und er genoss jeden Sonnenstrahl wie nie zuvor. Alles um ihn herum schien wie verändert zu sein. Er konnte die Dinge mit ganz neuen Augen sehen. Er war wirklich ganz und gar lebendig. Und nachdem man ihm die Augenbinde wieder abgenommen hatte und ihm bewusst wurde, dass er noch lebte, hatte sich trotzdem alles verändert. Er begegnete den Menschen, die er zuvor gehasst hatte, mit Dankbarkeit. Er konnte sein Leben selbst dankbar annehmen. Diese Erfahrung hat seine Wahrnehmungsvermögen verstärkt und den Wunsch, Schriftsteller zu werden, in ihm entfacht. Und ich möchte sagen, dass die frohe Botschaft von Jesus nicht bedeutet, dass wir erst einmal so ein Trauma erleben müssen, um echte Freude an einem gesunden Leben zu haben. Sondern lasst uns unsere Geschöpflichkeit feiern und lasst uns das genießen. Und da, wo die gute Schöpfungsordnung Gottes aus den Fugen geraten ist, lasst uns uns gegenseitig ermutigen, dass wir da wieder im besten Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes gesund werden, dass wir kerngesund werden. In den Beziehungen, in unserer Beziehung zu Gott, in unserer Beziehung zu unserem Körper. Und da, wo wir vielleicht in unserem Körper jetzt Gebrechlichkeiten haben, die Gott noch nicht weggenommen hat, lass uns das vor Augen haben, dass es nicht das Allerwichtigste ist. Es gibt so viele Menschen, ich habe in der Vorbereitung mir die Biografie von Nik Vujicic noch besorgt, das ist dieser Mann, der keine Arme hat und keine Beine und der Gott ganz lange angeklagt hat. Und der damit nicht ganz viele schwierige Zeiten hinter sich gehabt hat. Aber der im besten Sinne des Wortes gesund geworden ist, auch wenn seine Arme, seine Beine erst im Himmel wieder dran sein werden. Das dürfen wir auch feiern. Gott hat noch nicht das letzte Wort gesprochen. Lass uns aufstehen.